Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, zur nächsten Folge Märchenland Mittelstand. Wir wollen, Michael, hol schon Luft, du bist noch nicht dran, ich muss noch was sagen. Okay. Wir wollen kurz vor einer kurzen Sommerpause euch nochmal ein bisschen Material zur Verfügung stellen. Heute ohne Gast, wir machen einen unserer Nerd-Talks, wo wir uns gegenseitig ein bisschen die Welt erklären. Was erklären wir uns denn heute? Und herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo Ingo, es freut mich, dass wir noch mal eine Folge vor den Urlauben machen. Hat uns jetzt auch mit einem Gast getroffen, dass da viele in Urlaub sind und Sommerpausen sind ja auch im Podcast-Universum nichts Unübliches. Und heute habe ich ein ganz spezielles Thema für uns, das natürlich auch den Mittelstand betrifft und viele Menschen umtreibt. Wir hören es fast man hört es fast jeden Tag. Und ich werfe es jetzt einfach mal in den Ring. Mhm. Unser Stichwort heute heißt Wachstum.
Wachstum. Okay, großes Thema. Näher dich dem mal. Was machen wir damit?
Also, es gibt ja verschiedene Aspekte. Gehen wir mal vom... Warum sind wir eigentlich so wachstumsgetrieben? Wo kommt das überhaupt her? Warum müssen wir denn immer wachsen? Wo wachsen wir denn hin? Und dann werden wir auch persönlich getrieben von diesem Wachstum. Also auch eine Karriere ist eine Form von Wachstum. Natürlich. Und verstellt uns das manchmal nicht den Blick auf das Wesentliche der Wertigkeit der Tätigkeit, also der Berufung in Beruf. Und das gilt vom Angestellten bis zum Geschäftsführer.
Okay, ich merke, wir müssen uns 2-3 Stunden Zeit nehmen, um auch nur ansatzweise irgendwie uns dem Thema zu nähern. Erster Gedanke ist, beschäftige mich seit vielen Jahren mit so Themen der Persönlichkeitspsychologie und wie ticken Menschen. Die erste Erfahrung, die wir machen als Menschen, ist Wachstum. Das heißt, wir lernen etwas dazu, wir können irgendwann sehen, wir können irgendwann laufen, wir lernen zu wachsen.
Das ist eine der Striche am Türrahmen.
Genau, Striche am Türrahmen. Bei mir im Keller von den Kindern habe ich immer noch die, die ganzen Striche. Und wahrscheinlich die wesentlichste und die zentralste Erfahrung und die erste, die wir wirklich machen, ist, wir wachsen.
Ja, die ganze Natur ist geprägt von Wachstum.
Ja, genau. Jetzt gerade, wenn ich hier rausgucke, alles ist grün. Und jedes Jahr wird es wieder grau und dann wird es wieder grün und wird es wieder grau. Es wächst immer weiter.
Und was denkst du, wie hat dieses natürliche Wachstum, das die ganze Welt begleitet, sich so entwickelt, dass jedes natürliche Wachstum eigentlich ein Ende hat? Aber nur die Wirtschaft, die träumt von einem unendlichen Wachstum.
Ja, ich glaube, das ist die große Frage. Und also mein Gefühl ist, wir stehen vor Veränderungen in unserem Wirtschaftsdenken und Wirtschaftssystem, die wir noch nicht so richtig begriffen haben, aber wir haben keine echte Lösung dafür und wir wissen nicht genau, wohin wir uns verändern. Weil das Wachstum, wie wir es seit vielen Jahrzehnten ja schon ganz schön überhöhen auch und sagen, das ist das Paradigma der Wirtschaft, dass das so nicht weitergehen kann auf alle Zeiten, muss uns ja irgendwann klar sein. Weil der Planet ist irgendwann erschöpft, ist irgendwann zu Ende mit dem, was wir da rausholen können. Und dann ist die Frage, was dann? Das auch der Platz auf der Erde ist irgendwann zu Ende. Es sind 8 Milliarden Menschen. Wir werden nicht unbegrenzt wachsen können.
Ja, und die, sagen wir mal, gerade jetzt im Mittelstand kann man ja nicht endlose Studien betreiben als Verantwortlicher. Ja, also der Mittelstand ist ja auch noch von Tätigkeit getrieben. Also man hat ja nicht ganze Abteilungen, die sich nur mit politischen und wirtschaftlichen Studien beschäftigen und dann irgendwelche Daten extrahieren, die dann dem Vorstand vorgelegt werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, da schwirren ja ganz seltsame Zahlen rum. Ne? Also es heißt, das CO2 geht runter, aber das CO2 ist ja nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass ich weniger verbrauche. Ja? Es ist ja nur ein Element von vielen. Und dann sagen, ja, und wenn so CO2 sinkt, dann sind wir nicht mehr auf einem Wachstum, das ist so das grüne Wachstum, aber schlussendlich verbrauchen wir trotzdem endlos Material.
Also, dass das CO2 nicht weiter wächst, das stimmt ja erstmal nicht. Wir gucken, wenn wir uns das angucken, und wir haben im letzten Jahr einen neuen Rekord, neues Rekordwachstum,
ja, stimmt, aber da.
Erreicht mit 41,6, und ich glaube GT heißt Gigatonnen wahrscheinlich,
ja.
Und wächst weiter. Aber auch da, jedem vernünftigen Menschen ist ja klar, Wachstum kann nicht endlos an einer Stelle weitergehen. Also in der Medizin ist das dann ein Tumor, ein Krebs, der immer weiter wächst und der tötet den Wirt. Und immer wenn es weitergeht und unbegrenzt wächst, geht irgendwas kaputt.
Ja, das, was kaputt geht, sehen wir ja in der Natur. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man das wegleugnen kann. Man kann ja immer sagen, wir werden das irgendwie technologisch lösen, aber da geht ja so viel kaputt, dass man das irgendwie nicht mehr technologisch lösen kann. Also man hat jetzt so ein paar, ich sag mal, Positivfälle, dass die Wirtschaft, die immer wachsen will und auf Optimierung aus ist, gut, manche Flüsse wurden sauber, der saure Regen hat man einigermaßen in den Griff gekriegt, Ozonloch durch eine radikale Lösung, was FCKW angeht. Aber es gibt ja parallel tausende Themen, die nicht gelöst wurden und die schlimmer wurden. Also der globale Maßstab von Zerstörung und Ausbeutung ist ja unglaublich. Also die Zahlen sind ja verheerend.
Und das merken wir ja jeden Tag und wir hören es auch überall in allen Medien. Wir haben da keine Antwort drauf. Wir haben aktuell, das ist vielleicht sofort am Anfang die etwas frustrierende Erkenntnis, auf viele Wachstumsfragen haben wir keine Antwort. Denn wenn ich mal so ganz pragmatisch als Unternehmer drauf gucke, sind wir gezwungen, jedes Jahr zu wachsen. Sonst können wir nicht überleben, weil wir haben Tarifabschlüsse, jedes Jahr wachsen die Löhne. Wir haben Preissteigerungen unseres Wareneinsatzes. Und wir müssen mitwachsen. Ohne das Wachstum im Unternehmen werden wir unsere Investitionen nicht tätigen können. Wir werden aber auch die Innovationen nicht tätigen können, weil wir nicht investieren können, wenn wir nicht weiter wachsen. Das heißt, im jetzigen System sind wir als Unternehmen gezwungen, weiter zu wachsen.
Und das finde ich jetzt gerade für unseren Podcast einen sehr interessanten Punkt. Es ist ja immer so diese Täter-Opfer-Geschichte, ne? Also wo man immer sagt, die Unternehmen zerstören die Welt und sind aber auf einem anderen Maßstab die Unternehmen dann nicht genauso Opfer dieses Wachstumszwang wie jeder Einzelne? Also jeder Einzelne hat höhere Kosten zu tragen. Gehen wir mal jetzt nicht von der Nullinflation aus, aber auch dann, was der einzelne Mensch spürt an Zwang, nach vorne zu kommen und zu wachsen und mehr finanzielle Mittel zu brauchen, sei es fürs Lebensmittel oder für andere Anschaffungen von Gegenständen, die kaputt gehen, weil irgendwann geht alles mal kaputt, ist die Frage, ab wann fängt Luxus an und wie überträgt man das auf ein mittelständisches Unternehmen? Also was braucht ein mittelständisches Unternehmen und wo fängt für mittelständische Unternehmen auch Luxus an? Das ist, weil man denkt immer so, ja, es muss immer mehr sein. Und dann gibt es dann diese typischen, aus der Wirtschaft so bekannten, ja, die Sparrunden. Aber im Grunde genommen geht es doch wie bei einem einzelnen Haushalt rum. Wenn das Geld da nicht reicht, dann muss man sich was überlegen. Und es wird bei Unternehmen auch oft negativ kommuniziert. Also jede Sparrunde in einem Unternehmen ist böse. Und es wird natürlich auch immer gleich verwiesen auf Arbeitsplatzabbau etc. Und warum ist es aus deiner Sicht jetzt auch ein Teil des Wachstums, des Schrumpfens für Wachstum? Und das ist ja der Punkt, der gerade ganz viel umgeht und der auch viele Leute, glaube ich, nervös macht, wo dann die schlechte Stimmung im Land herkommt.
Ja, eine spannende Frage. Das ist der Kreislauf, den ich vorhin angesprochen habe, ne? Also wir haben im jetzigen, viele nennen das hier das neoliberale Zeitalter, in dem wir gerade sind, das Paradigma des Wachstums. Und das bedeutet, wir glauben, wir brauchen jedes Jahr mehr Geld. Und ehrlich gesagt, wir brauchen das auch. Warum? Weil die Waren teurer werden. Wenn wir mal eine Runde Nullrunde haben, in einem Tarifabschluss, dann haben wir einen Reallohnverlust.
Ja, klar.
So, warum werden die Waren teurer? Weil die Innovationen daran hängen. Wenn irgendwann mal Unternehmen nicht mehr Geld verdienen, werden sie aufhören zu investieren in Forschung und wir werden keine neuen Krebsmedikamente haben, wir werden keine neuen technischen Innovationen haben, weil Innovation speist sich ja nicht aus dem normalen Geschäft, sondern aus dem, was übrig bleibt, was ich dann investieren kann in Forschung. Und wenn mal irgendwann Bayer und was weiß ich, wie sie alle heißen, nicht mehr das Geld haben, um in Forschung zu investieren, dann haben wir halt keine neuen Medikamente mehr. Das heißt, Wachstum ist in dem jetzigen System, wie wir es haben, die Voraussetzung für die Steigerung unseres Wohlstands. Und jetzt ja die spannende Frage, müssen wir den denn noch steigern? Und wir sprechen jetzt, lass mich den einen Gedanken noch, weil der ist, Steigerung des Wohlstands gilt ja erstmal nur für uns hier. In Mitteleuropa, in Westeuropa, in der westlichen Welt. Denn die Steigerung unseres Wohlstands bedeutet ja auf einem anderen Teil der Welt Verlust von Wohlstand. Weil die Handys, die irgendjemand bei uns zusammen, für uns zusammenbaut und die Kleidung, die irgendjemand für uns herstellt und die dann hier das neue Trikot der nächsten Saison kostet, ich glaube 80 Euro. Da stecken ja 60 Euro für irgendjemanden drin, der da viel Geld mit verdient und 2 oder 3 Euro für denjenigen, der es herstellt. Das heißt, unser Wohlstand beruht ja zum Teil darauf, dass es anderen Menschen nicht so gut geht. Und deswegen ist ja das ist wirklich eine spannende, fast schon eine philosophische Frage. Wollen wir eigentlich, dass es auf der ganzen Welt ein gleiches positives Wachstum von Wohlstand gibt? Weil das würde sofort bedeuten, dass die Löhne in anderen Teilen der Welt so weit steigen müssen, dass wir uns die Waren so nicht mehr leisten können zu dem Preis, den wir sie jetzt haben.
Ja gut, vielleicht ist das auch ein Grund, warum jetzt harte Realisten sagen, wird ja gar nicht gehen, dann wird es halt anders verteilt. Also der Stärkere nimmt sich das, was er kann und die anderen lassen es halt.
Ja, aber mega spannend, oder der Gedanke. Weil, weißt du, wie lange ist es her, dass die Nachricht kam, dass jetzt der reichste Mensch der Welt die 100 Milliarden Vermögensgrenze geknackt hat? Also bei mir gefühlt würde ich sagen vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Ja, als Elon Musk oder Jeff Bezos, ich weiß nicht, wer es glaube, Jeff Bezos länger, noch eher.
Aber
und auf einmal hat aber ein Elon Musk über 400 Milliarden. Das geschätzte Vermögen sind aktuell 411 Milliarden. Und dann kommt noch Jeff Bezos und Zuckerberg und Allison und so weiter. Und die sind alle über 200 Milliarden. Das auf einmal scheint ja dann Überreichtum zu explodieren.
Ja, weil das ist ja wie mit dem Reiskorn, mit dem Reichtum. Ne? Also wenn du, da gibt es ja Zahlen, mein Gott, jetzt können wir uns hier verirren, aber so in diesen Dimensionen, wie die Herren da reich sind, das sind ja Steigerungen, nicht wie bei Normalsparern bei irgendwie 2% plus Gebühren, sondern die haben ja Investments, die 10% bringen. Also die sind ja teilweise hochriskante, aber auch hochprofitable Investments über Private Investoren, ja, und das sind ja richtig krasse Zahlen dabei. Und dann multipliziert sich halt so ein Vermögen extrem schnell.
Ja, exponentiell. Ja. Das ist ja, es wächst nicht mehr wie beim normalen Sparer mit mal 2, 3, 5, 6%. Genau, so linear vor sich hin. Und am Ende des Lebens oder im Rentenalter kommt dann irgendwas im besten Fall dabei raus, von dem ich ein bisschen besser leben kann. Ja. Sondern es explodiert geradezu. Und jetzt doch die Frage von Wachstum. Ja, wie lange denn noch? Es wird ja nicht mehr lange dauern, dann haben wir den ersten Billionär auf der Welt.
Ja gut, die konnten ja auch nur eigentlich so reich werden und der Reichtum ist ja auch verschlüsselt in Investments in deren Firmen und ja, also das sind ja spekulative Werte deren Firmen, aber das ist alles nur möglich gewesen, weil Staaten virtuelles Geld ohne Ende in den Markt gepumpt haben. Also dieses Geld wurde ja prinzipiell erstmal erschaffen.
Genau.
Und es ging dann quasi aber nicht in die Realwirtschaft oder hat die nur ganz kurz durchflossen, um dann irgendwo geparkt zu werden in Investments, also in Immobilien, in Aktien, in irgendwelchen Staatsanleihen. Und so ergibt sich jetzt ein Gesamtbild, wo man sagen muss, was hat jetzt die Bankenrettung und danach die Gelddruckerei am Ende gebracht. Höhere Preise, höhere Inflation, absurden Reichtum einiger Leute und ganz viel Geld, das jetzt irgendwo geparkt ist, aber nicht mehr der Realwirtschaft zur Verfügung steht. Länder sind pleite, haben aus Gründen keine Möglichkeit mehr, den Reichtum abzuschöpfen, weil sie an die Reichen auch nicht ran wollen und an die Konzernvermögen etc. Und da steht jetzt, um bei unserem Thema zu bleiben, ein Mittelständler ja auch zwischendrin. Also ein KMU ist in dieser Welt quasi auf der Boomer-Seite der bösen Unternehmer. Also es wird ja so getan, wie wenn jeder Unternehmer ein Milliardär wäre. Mhm. Also der wird in den gleichen Topf wie ein Elon Musk geschmissen. So ein böser Menschenschinder.
Ein Kapitalist.
Ein Kapitalist, ja. Aber ich glaube, dass die meisten KMUs sich eher solidarisieren mit einer, also ein normales KMU ist nicht so weit weg von einer Einzelperson mit den Herausforderungen wie
von einem Konzern. Das ist der super wichtige Punkt, den wir unbedingt machen müssen. Weil da muss ich unbedingt die Lanze für die KMUs, für die Familienunternehmen, die ganzen Mittelständler, in Deutschland habe ich einigermaßen einen Überblick darüber, weltweit weiß ich das nicht, aber für uns mal brechen. Weil letztendlich sind wir als Unternehmer ja diejenigen, die das Sozialsystem im weitesten aufrechterhalten, weil wir nämlich eine Verantwortung übernehmen. Weil wir als Unternehmen ja die Verantwortung übernehmen, eben nicht überreich zu werden, superreich zu werden, sondern das Geld, was wir als Unternehmen verdienen, haben wir die nächsten 3 Jahre schon wieder ausgegeben in neue Maschinen, in neue Formen für unsere Maschinen, für unsere Betonrinnen, in Digitalisierung, in das, damit genau das nicht passiert, was du sagst. Dass das Geld nicht irgendwo hinfließt, wo es geparkt wird, sondern es kommt direkt der Realwirtschaft wieder zugute.
Den Gehältern, also vieles ist ja auch Gehälter bei einem Mittelständler. Also es ist ja nicht so, dass da virtuelle Werte da hin und her geschoben werden.
Das sind Gehälter und natürlich das, was wir an Wareneinsatz brauchen. Das heißt, das, was wir wieder kaufen an Stahl, an Guss, an Beton und an Kies und an Sand und so weiter, das landet ja wieder irgendwo in der Realwirtschaft. Und das fließt eben nicht irgendwo auf irgendwelche virtuellen Konten. Das geht nicht in Bitcoins, das geht nicht in irgendwas, sondern das geht. Und nur dann kann dieser Kreislauf ja funktionieren. Es bleibt im System.
Ja.
Weil wir Dinge davon kaufen und weil wir Gehälter davon bezahlen.
Und jetzt zurück zum Thema. Wird das Wachstum durch diese enorme Staubsaugerwirkung, dieses exponentiellen Reichtumswachstums, nicht erhöht künstlich? Müssten wir so stark wachsen, wenn es da nicht diese Staubsauger gäbe, die dieses ganze Geld, die das aus Geld der Realwirtschaft ziehen? Ne? Also und dann fragt man sich halt, hängt es da tatsächlich am Bankensystem, hängt es an diesem Investmentprofil von Immobilien und Aktien und so? Ist es das?
Also ich stelle mir die Frage schon lange, warum sträubt sich, und wir wollen gar nicht politisch werden, irgendwie auch nicht systemkritisch und sowas, Wachstum, ne? Sondern wir reden ja mal nur so aus unserer Perspektive raus. Warum sträubt sich die Welt in Deutschland?
Die Welt in Deutschland,
die politische Welt, so unglaublich gegen diese Vermögenssteuer. Und das ist das, was, das verstehe ich einfach nicht. Denn es gibt in Deutschland, es gibt ja auch ein paar von diesen Superreichen. Ein paar
Familien,
teilweise sind die eben gar nicht bekannt, weil die darauf alles daran setzen, unbekannt zu bleiben. Es gibt ein paar Familien, die sind so, das sind die reichsten Familien sogar. Ich habe keine Lust, jetzt den Namen zu nennen, sonst habe ich irgendwie einen Anwalt am Hals oder so. Die alles dafür tun, um nicht bekannt zu werden. Und 3 dieser Familien haben zusammen geschätztes Vermögen von ungefähr 120 Milliarden Euro. Kann man sich vorstellen, 3 Familien, 120 Milliarden. Elon Musk lacht immer noch, das ist ein Drittel seines Vermögens oder ein Viertel. Und das ist ungefähr die Hälfte, so viel wie die Hälfte der ärmeren Bevölkerung. Das heißt, 42 Millionen Menschen besitzen so viel wie 3 Familien.
Ja, und die 10%, die sind ja jetzt in den letzten 20 Jahren gut über die Hälfte des Vermögens gerutscht, irgendwo jetzt bei, ich glaube, 46% haben die 90%. Mhm. Also, und das sind halt, das ist, glaube ich, eine Steigerung von über 10% in 20 Jahren. Also, wo kommen wir hin, wenn du das jetzt so exponentiell weiterrechnest?
Genau, haben
90%, dann nur noch 30 oder nur 25%. Und dann ist der Kuchen so klein. Da ist ja die Straßenschlacht vorprogrammiert.
Aber warum?
Aber das ist doch keine schöne Welt für Reiche. Nein, also in welcher Welt wollen die leben?
Das ist nicht eine interessante Frage?
Was bringt der Reich?
Man muss nicht so furchtbar klug und studiert haben und so weiter, um zu verstehen, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert.
Ja, es funktioniert auch für den Mittelstand irgendwann nicht mehr. Mhm. Weil diese Realwirtschaft, also auch für Mittelständler, also man kann keiner erzählen, dass ein Mittelstand überleben kann in einer Welt, die aus 10% Reichen besteht, die 80% der Vermögen haben, so viel konsumieren können die gar nicht. Also, dass ein Mittelstand samt Bevölkerung, samt Ernährung von 25% der Gesamtmasse überleben kann, ist undenkbar, ist unlogisch.
Und warum ist das dann so? Ehrlich, das ist eine Frage, die mich echt umtreibt. Als politisch denkender Mensch und als unternehmerisch handelnder Mensch und verantwortungsvoll handelnder Mensch müssen wir gucken, also ich muss gucken, dass wir unser Unternehmen hier in die nächste Generation führen und auch eine darüber hinaus. Wir haben so diesen schönen Begriff innerhalb der Gruppe, so Enkeltauglichkeit. Das heißt, meine Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass es das Unternehmen in der nächsten und in der übernächsten Generation noch gibt. Und wenn jetzt diese Situation eintritt, wie du sagst, dass wir eine solche Übermacht von Kapital haben, und diese Familien, also diese drei Familien, um die es geht, die können ihre 100 Milliarden nicht ausgeben, die können die nicht verkonsumieren.
Nein, die können nur investieren. Die kaufen halt blockweise Immobilien.
Genau, aber die sind weg. Das Geld ist aus der Realwirtschaft weg. Das ist nicht im Umlauf, sondern es ist irgendwo investiert. Und wenn das immer weitergeht, dann gibt es halt immer weniger Menschen, die sich leisten können zu konsumieren und die unsere Produkte irgendwann kaufen, aber die Produkte von allen dann irgendwann kaufen. Das heißt, warum wehrt sich die Welt so gegen ein klein bisschen der Umverteilung? Und das ist so ein Ding, das will mir nicht irgendwie in den Kopf.
Also und da sind wir jetzt beim Wachstum. Wieso ist es möglich, dass in unserer Welt zurzeit wenige so stark wachsen, aber alle wachsen wollen? Also klar wird man manchmal beneidet, wenn man dann auf deren Level ist, aber dieses Wachstum ist ungesund. Also, du hast vorhin gesagt, ist dieses Wachstum schon wieder ein Krebsgeschwür, wenn es zu schnell und zu groß wird. Und dieses Wegsehen und zu sagen, da stecken wir jetzt drin, obwohl jetzt, wie wir jetzt für uns da rausgearbeitet haben, also wenn die Tendenz so weitergeht, dann kann es auch für den Mittelstand nicht mehr funktionieren. Und die andere Sache ist, klimatisch wird ja auch ein Mangel entstehen. Also wir werden immer mehr klimatischen Druck bekommen. Also wir haben einen Druck, dass weniger rein finanzielle Mittel da sind, plus den Druck, dass klimatisch das immer problematischer wird. Also weniger Nahrungsmittel, mehr Ernteausfälle, kritischere Wetterbedingungen, das sind dann Lieferketten, die gestört sind, Hitzewellen, Sturmfluten, you name it. Da gibt es ja 1000 Varianten, die klimatisch nicht wirklich Albträume sind, sondern reale Tatsachen.
Ja, und auch nicht irgendwann, sondern die sind ja schon da.
Genau.
Wir sehen das ja schon. Ja.
Und das alles zusammen, da muss man doch auch als eben Strippenzieher, der wachsen kann in diesem Umfeld, einsehen, dass man am eigenen Wachstum auch was tun muss. Also, dass diese Menschen immer noch bestrebt sind, noch reicher zu sein und auch in ihren öffentlichen Darstellungen eigentlich einen Wettlauf da ins All machen und weiß der Kuckuck was, das ist eigentlich lächerlich. Also, dass die sich so dermaßen in ihrer Bubble befinden, da muss man fragen, können die sich überhaupt in ihrem absurden Wachstum noch selbst regulieren? Ab wann ist so ein Umstand, dass es nicht mehr selbst regulierend ist? Und da zuzugucken und zu sagen, ja, das ist halt so, das ist unsere Wirtschaft, das ist schon ein bisschen
haarig. Ich erkläre es dir, warum das so ist, warum die es nicht verstehen. Ich habe einen ganz netten Podcast gehört, den ich jetzt gar nicht weiter erwähne, weil mich eigentlich die Person sehr genervt hat. Aber sie hat ein schönes Beispiel, sie hat ein schönes Beispiel gebracht. Nämlich, nimm dir mal einen
DIN-A. Du quälst dich gerne.
Ja, aber manchmal muss man sich ja interessieren, Schmerz, auch für Dinge, die einem keinen Spaß machen. Nimm dir ein DIN-A4-Blatt. Ich habe ein DIN-A4-Blatt vor mir. Und das ist ungefähr 30 Zentimeter hoch. Und jetzt trägst du darauf das Vermögen der Deutschen ab, ohne die obersten paar Prozent, ich weiß nicht, 1-2%. Und dann nimmst du das Blatt und dann hast du so, und dann trägst du deinen eigenen Wohlstand da irgendwo drauf ab und dann die untersten und die obersten und irgendwo auf diesen 30 Zentimetern verteilt sich das. Ohne die obersten paar Prozent. Wie weit weg von diesem DIN A4-Blatt nach oben sind die obersten paar Prozent?
Ja.
Wie weit über das Papier musst du hinausgehen, um die anderen abzutragen auf dieser Skala? Tipp. Sag mal, wie weit?
Aus Papiermaßen gedacht.
Nee, in Zentimetern, Metern, Kilometern.
Ah, ich glaube, das sind 10 Meter oder so. Das ist unglaublich.
Ja, es sind 10.000 Meter.
Okay.
Es sind 10 Kilometer, so hoch wie Flugzeuge fliegen. Von meinem DIN A4-Blatt hier, wo ich fast die ganze Bevölkerung drauf habe, aber nur die ganz Reichen nicht. Wie weit sind die weg von uns anderen irgendwie? 10 Kilometer da oben. Das heißt, wir sehen die nicht und die sehen uns nicht. Und ich glaube, das ist eine der Antworten auf die Frage, Warum machen die denn immer weiter? Warum, da müssen wir mal ein bisschen wegkommen von dem Überreichtum, da widmen dem zu viel Raum. Aber warum gibt es die Einsicht nicht? Weil die den Rest der Welt nicht mehr sehen. Ja. Weil sie zu weit weg sind und weil sie in Bubbles leben und in Sphären leben, die wir nicht mehr verstehen und die nicht mehr verstehen. Aber weißt du, lass uns mal das Thema Wachstum zum normalen Menschen mal wieder zurückkommen. Die Empfindung, so nehme ich das zumindest wahr, ist ja, alles wird immer teurer, Preise wachsen und wachsen und wachsen. Mhm. Und wir kommen gar nicht hinterher, wir können uns das nicht mehr leisten. Inflation versus Preissteigerung.
Ja.
Da hilft ja auch mal ein Blick auf die Realität. Wenn man sich die letzten 40 Jahre anguckt, hat es 2 Jahre gegeben, eigentlich nur so 1,5 Jahre, in denen die Reallöhne weniger stark gestiegen sind als die Preise. Das war 2021, ja, während der großen Corona-Inflation. Es
brennt sich halt ein, sowas.
Das waren die einzigen Jahre, in denen das mal so war. Und zwar hatten wir immer eine Reallohnsteigerung, 40 Jahre lang. Ich glaube sogar noch mehr, so weiter habe ich nicht geguckt. Und es ging immer, Preise sind immer weniger stark gestiegen als Löhne. Das heißt, unser Wohlstand nimmt permanent zu, wächst immer weiter. Aber es fühlt sich nicht so an.
Ja, also es gibt 2 interessante Aspekte an dem Thema. Ist natürlich auch immer ein westliches Problem. Das hat aber dann auch wieder ein bisschen mit einem Überreichen zu tun. Also ein Faktor, warum sich das nicht so anfühlt, sind natürlich die Immobilien und Mieten. Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass man vor 20 Jahren noch irgendwie für 400 Euro eine 2-3-Zimmer-Wohnung in einem Eck in der Stadt bekommen hat und jetzt für ein WG-Zimmer teilweise 600-700 Euro zahlt in manchen Ballungsräumen.
Je nach Stadt, genau.
Das sprengt jegliche Lohnsteigerung. Dann hast du natürlich auch ein anderes Ausgabenprofil. Ja, also damals hat irgendwie in den 70ern ein Fernseher auch viel gekostet, aber insgesamt hatten die halt nicht ein Fernseher, Internet, irgendwie Handys. Also wenn man es mal ehrlich ist, wenn ich auf meine Familie gucke, da wandern laufend irgendwie für 1.000 Euro Handys durch. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Ja? Und dann ist wieder eins kaputt. Da denkt man nicht viel drüber nach, aber das ist ja richtig Geld. Also das sind ja kleine Taschen, Hightech-Teile.
Kannst du zum Mond mitlegen,
genau. Ja, und wenn man sich das überlegt, da geht dann halt mal schnell bis 1.000 Euro durch. Ne? Und manche denken darüber nach, wenn ich das halt sehe bei den Jugendlichen, die sind 17, die verdienen nicht mal Geld, haben aber ein iPhone Pro Max da in der Tasche, das rangiert mit 1.300 Euro. Und wenn sie es auch gebraucht gekauft haben, sind es immer noch 600-700 Euro. Mhm. Also ich hatte mit 17 keinen Gegenstand an meinem Körper, der irgendwie 700 Euro wert war.
Das ist natürlich auch ein Bubble-Blick auf die Welt. Ne? Also es gibt natürlich
eine ganze Menge
Menschen, die das nicht in der Tasche haben. Ne? Und da sind wir wieder bei der Verteilung, bei Umverteilung.
Ja. Also wird ja viel gejammert auf hohem Niveau. Ja.
Das glaube ich auch.
Ja. Also,
aber manchmal eben auch zurecht gejammert. Ne? Es ist nicht so, als würde es die Armut nicht geben, würde es auch die Menschen nicht geben, denen es wirklich schlecht geht. Und das muss man
genau, hier geht es auch vielen Leuten schlecht.
Das wirklich. Und auch zunehmend mehr. Das haben wir ja gerade festgestellt, dass wir auf der einen Seite das überreichen Wachstum haben und es gibt natürlich eine andere Seite der Normalverteilung von Elend und Armut und Obdachlosigkeit und so, die schon krass und drastisch zunimmt. Ne? Auch
in Ballungsgebieten. Für mich ist da immer ein Punkt, was sind die Sachen, die am meisten Auswirkungen auch auf Menschen haben, die wenig verdienen? Und ich glaube, da hat viel eben Immobilienkosten und Miete mit zu tun, weil da wird explizit von großen Konzernen, von sehr reichen Menschen sehr manipulativ eingegriffen. Also wenn der ganze Markt verteilt ist und umkämpft und als Investment beliebt und Sanierung und Gentrifizierung, da gibt es ja auch tausende Begriffe zu. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es ein Viertel des Gehalts ist oder tatsächlich die Hälfte oder bei manchen sogar ein ganzes Gehalt von 2, nur dass man einen Schlafplatz hat.
Ja,
genau. Das ist schon schlimm. Also
zum Glück philosophieren wir ja nur so ein bisschen rum und müssen die Lösung nicht liefern, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe relativ klare Erkenntnis, dass das nicht dauerhaft funktioniert, wie wir es tun, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Oder es gibt eine Menge Theorien, ne? Die ganzen Wirtschaftstheorien, das hat ja schon irgendwie mit Keynes mal irgendwann angefangen und mit Adam Smith und so weiter. Und dann gibt es die die postneoliberale Wachstumstheorie, alles ja, Mögliche, gut, irgendwie Schumpeter und so. Da gibt es ja eine Menge Leute, haben sich viele, viele Gedanken gemacht dazu. Weiß ich nicht, wie es funktioniert.
Ja, gut, aber aber du kommst in deiner Entscheidungsfindung, in deiner Welt sich nicht drum herum, woher dann auch im Mittelstand ein Druck kommt, dass Menschen dann höhere Gehälter wollen. Ne? Ja. Also das betrifft dann wiederum den Mittelstand, auf den wir ja immer fixiert sind in diesem Podcast. Das betrifft den ja direkt. Die Leute kommen und sagen, also der klassische Chef, ich brauche mehr Geld.
Hey, Boss.
Genau. Dann fragt man sich dann doch, ist der Mittelstand dann auch Opfer des Ganzen? Ja, unter welchem Druck steht er? Und dann kommt jetzt ein Punkt dazu, der mich auch immer ein bisschen reitet. Mit wem sollte sich der Mittelstand tatsächlich solidarisieren? Weil so diese klassische, ja, wir sind jetzt alle irgendwie Mittelstandsvertretung und alle harte Konservative, die auf die klassische Art des Wirtschaftens unterstützend unterwegs sind. Ist das der richtige Platz für KMUs? Ja? Oder sollten die dann eher sagen, nee, eigentlich haben wir nähere Probleme mit unseren Angestellten. Wir haben weniger zu schaffen mit irgendwelchen Konzernstrukturen, mit internationalen, wie mit unseren Angestellten. Aber es wird sich dann halt oft, ja, ich bin ja Unternehmer, ich solidarisiere mich mit diesen anderen Unternehmern, die sich zwar Mittelstand nennen, aber eigentlich Konzerne sind. Da muss man sich dann doch fragen, aber löst es euer Problem? Also löst das Problem des Mittelstands unter Druck?
Aber das würde ich echt hart unterscheiden. Also Konzern und Mittelstand sind wirklich unterschiedliche Dinge. Also ich erinnere mich an vor 30 Jahren oder noch mehr, als ich angefangen zu arbeiten, da war ja für uns so das Paradigma Shareholder Value. Und ich habe das nie verstanden, wie mich das motivieren soll, um die Leute reicher zu machen, denen mein Unternehmen gehört. Also die Aktionäre,
ja.
Und das war so, wir müssen Shareholder-Value steigern. Also okay, also ich muss mich jetzt motiviert fühlen, um reiche Menschen reicher zu machen und denen mein Unternehmen ohnehin schon gehört als Aktionäre. Das ist der Konzern. Und davon trenne ich den Mittelstand echt schon heftig ab. Ja, es gibt schon viele konservative Tendenzen, auch wir Unternehmer und sind ja auch vereinigt irgendwo und gibt es irgendwie ganz jede Menge Verbände zu. Aber ich bin total dankbar, und das hört sich irgendwie für einen Geschäftsführer komisch an, für die Tarifstruktur, die wir haben, für die Gewerkschaften, die wir haben. Sonst kommt doch jeder Einzelne an und will jeden Tag und jedes Jahr oder jedes Halbjahr mehr Geld haben. Wir hatten es neulich bei einer Einstellung, die wir hatten hier, ne? Du erinnerst dich. Also die Tarifstruktur, die wir da haben über die Gewerkschaften, ist ja total stabilisierend für uns.
Bringt da Ruhe mit sich.
Ja, und deswegen haben wir doch überhaupt eine Planungssicherheit, weil wir wissen, da sind Tarifpartner auf beiden Seiten des Tisches, die wollen, dass es beiden möglich ist, weiter zu existieren. Dass wir Mitarbeiter haben, die von ihrem Geld, was sie hier verdienen, leben können. Und dass beide Parteien so vernünftig sind zu wissen, die Unternehmer können nicht endlose Gehälter zahlen, sondern das, was sie nicht zahlen, geht eben nicht sofort in die Tasche des Unternehmers, sondern wird wieder investiert ins Unternehmen. Und das ist doch genau die Struktur in Deutschland, die wir glücklicherweise haben, von verantwortungsvollen Menschen, die ein Unternehmen führen, weil sie es weiterführen wollen und nicht nur, weil sie irgendwann einen schnellen Exit suchen nach 5 Jahren, um es für 100 Millionen irgendwo zu verkaufen. Und ich finde, das ist überhaupt kein Gejammer. Den Unternehmern in Deutschland, die ein Unternehmen besitzen, denen geht es sicherlich gut. Und die haben sicherlich eine Menge Geld verdient damit. Aber sie tun auch eine Menge dafür, für sozialen Frieden, für Wachstum, auch für qualitatives Wachstum, das haben wir noch gar nicht angesprochen, natürlich auch für die Steigerung von Lebensqualität, für Innovationen. Das ist doch genau das, warum es diese Mittelstandsunternehmen gibt, weil sie Innovation fördern, weil sie den Wohlstand insgesamt fördern und das auf eine sehr verantwortungsvolle Art. Und das will ich echt abgegrenzt wissen von den berühmten Heuschrecken, von den Konzernen, die auch eine Menge Arbeitsplätze schaffen, aber wo das Geld eben nicht im Unternehmen bleibt, sondern ausgeschüttet wird.
Okay, also dann unterscheiden wir zwischen einem mittelständischen Wachstum, das teilweise erzwungen ist durch Rahmenbedingungen und auch durch eine Sinnstiftung, weil man halt noch näher am Kern des Problems ist, also an der Realwirtschaft. Also wenn ich als Mittelständler in Innovation investiere, ist das halt eine ganz andere Nummer wie im Konzern. Im Konzern sind es ganz andere Strukturen.
Du kennst ja hier alle unsere Mitarbeiter. wir haben einen Arbeitsmarkt, fast jeder von denen, würde ich mal behaupten, kann in einem großen Konzern, hier bei uns um die Ecke, irgendwie in großen Konzernen, da gibt es ja in Baden-Württemberg genug, irgendwo anders arbeiten und wahrscheinlich 10% mehr Geld verdienen.
Wenn man das will.
Wenn man das will. Wenn man das will, aber ganz genau. Und warum wollen viele Menschen in mittelständischen Unternehmen arbeiten? Weil es familiärer ist, weil es irgendwie netter ist, weil sie näher dran sind an der Entscheidung, weil sie Teil eines Schaffenden sind und sehen, was sie tun. Und weil sie nicht das anonyme Werkzeug sind eines Konzerns, und so schlecht ist es jetzt nicht, wie ich es mache, aber weil sie näher dabei sind und weil sie Lust haben, etwas mitzugestalten und mitzumachen. Und das spricht eben dafür, dass es nicht nur um Geld geht. Vielen Menschen nicht nur darum geht, die 10% mehr zu verdienen, ist doch egal, was ich den ganzen Tag mache, sondern dass es darum geht, ich bin Teil von etwas. Dieses Gefühl zu haben. Und das mag ich total.
Ja, also das Wachstum des Konzerns ist ja auch manchmal als ein bisschen wirr. Also wenn man so Lieblingsunternehmen hat, so, die man so ein bisschen begleitet und sich da mal mit reinhört und vergleicht mal über die letzten 20 Jahre so die Meldung, was die so durchmachen, das macht ja gar keinen Sinn. Also man merkt, dass da teilweise Dinge geschehen, die einem also jegliche Sinnstiftung rauben als Mensch. Also wie man sich das dann noch schön reden kann. Also so galoppierende Wechsel und Entscheidungen und dann wird wieder in diese Richtung investiert und dann wird wieder der Teil abgestoßen und der Teil wieder gekauft.
Und da wird auch mal eine Milliarde verbrannt.
Ja, und das ist dann völlig okay, weil das war ja eine Entscheidung, man konnte es ja nicht wissen und das nächste Mal wird eigentlich gar kein Geld verbrannt, es ist genug Geld da und dann werden wieder Leute gekündigt. Also es ist halt so nicht nachvollziehbar, sehr artifiziell und also man kann sich das dann schönreden, aber am Schluss weiß keiner, glaube ich, was ein anderer tut. Ja,
und das Witzige ist doch, die Aktiengesellschaft muss unglaublich transparent sein und trotzdem haben wir alle das Gefühl, ich verstehe nicht, was die da machen irgendwie. Also das ist ja
so groß,
das ist so groß irgendwie, aber die müssen ja eigentlich total transparent sein. Und wir müssen das gar nicht. Wir sind es aber. Wir erklären alle, wir haben Mitarbeiterveranstaltungen alle 8 Wochen und erklären jeden Euro, den wir hier investieren, den wir ausgeben, was passiert jetzt gerade, was sind unsere neuen Entwicklungen und wollen gerne, dass alle verstehen, was wir hier tun, dass alle unsere Entscheidungen verstehen. Und das ist ein Teil des mittelständischen Gedankens. Ich möchte das mit den Leuten zusammen machen.
Aber das ist eine Gemeinsamkeit. Das haben wir jetzt schon oft im Podcast gehört, dass es so ein Mittelstandsding ist. Ne? Also klar gibt es dann auch immer so diese typischen Kununu-Bewertungen. Kommunikation, ne? Der Klassiker. Also Kommunikation ist immer schlecht bewertet.
Kannst du machen, was du willst, kriegst du nie in den Griff.
Ich glaube, wir könnten Live-Ticker auf dem Schreibtisch haben. Das würde auch nichts bringen. Die Lust der Menschen, dieses Unternehmen zu verstehen, ist im Mittelstand, glaube ich, noch möglich. Ich glaube, im Konzern wird es gar nicht versucht, weil jeder weiß, dass man es nicht wirklich verstehen kann, dass so viel passiert. Und im Mittelstand denkt man immer so, ja, ich kann doch das bestimmt auch mit verstehen.
Also, und auch nicht nur verstehen, sondern auch mitmachen. Ich kann eine Frage stellen, ich kann zur Geschäftsführung gehen, passiert mir jeden Tag. Und dann fragt mich irgendjemand irgendetwas, warum machst du das so? Und manchmal nervt es und fast immer freue ich mich drüber, weil ich irgendwas erklären kann, weil ich jemanden mitnehmen kann und die Chance habe, was zu erklären und jemanden zu erreichen und ihn ein bisschen motivierter rauszuschicken, als er reingekommen ist. Und dann geh doch mal jeden Tag in die Vorstandsetage von einem Konzern und versuch das rauszufinden. Und gibt es das Interesse? Weiß ich nicht. Aber weißt du, ich hab echt viele Jahre in Konzernen verbracht. Das ist einfach ein anderer Schlag Mensch. Das ist ein anderer Schlag Mensch, der in Konzernen arbeitet und sich da wohlfühlt. Und das sind im Mittelstand andere Typen, die mehr Lust haben, näher dran zu sein an dem, was wirklich passiert, an der Entscheidung und mehr mitzumachen.
Jetzt bist du auf die einzelnen Personen gekommen. Was bedeutet das jetzt, Wachstum für einzelne Menschen? Also haben wir teilweise ein zu gelerntes Verständnis von persönlichem Wachstum? Aber du weißt, die Industrie da draußen, die Coaching-Industrie, die Lebensberatung, die Motivationssprüchlein. So, da könnte man ja denken, mein Gott, wo stehe ich hier? Wo wachsen die denn alle hin um mich rum? Also die einen machen Fitness und springen durch Matschhügel und die anderen klettern. Da habe ich gedacht, wo wollen sie denn hin alle?
Wo wollen also sie denn hin?
Sind sie auf der Flucht oder haben sie ein Ziel? Und wird Wachstum nicht auch oft mit einer Flucht vor sich selbst verwechselt zurzeit? Und was bedeutet das für ein Unternehmen? Also, oder für Unternehmer an sich? Also,
ja, jetzt bist du in der Wachstumsindustrie.
Aber
Wachstum zu verkaufen, nämlich.
Aber Unternehmer sind doch getrieben auch von dieser Industrie, von auch jetzt mit KI. Das ist ja ein riesiger Markt der Scharlatane, die, sagen wir mal, verantwortungsvolle Menschen vor sich her treiben, was man denn jetzt alles tun muss, um in den nächsten 10 Jahren das erfolgreichste Unternehmer zu werden. Also da wird ja auch mit Angst gespielt, mit Gier gespielt, mit Selbstzweifel gespielt, um den letzten Trend jetzt nicht zu verpassen. Das ist ein wunderbarer Jahrmarkt zurzeit.
Die große FOMO der Welt, irgendwas verpasst, wenn ich nicht mitwachse bei irgendetwas.
Ja.
Und weißt du, ganz spannend, wir haben ja einen Coach und Berater, der uns ja auch begleitet, der ist ja sehr aktiv, oder gerade nicht aktiv, das ist nämlich das falsche Wort, im Zen-Buddhismus. Und dem habe ich neulich gesprochen. Ja. Und der sagte, genau dazu, das Wachstum im Zen-Buddhismus entsteht durch Rückzug und durch Stille. Und jetzt müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen dem äußeren und dem inneren Wachstum. Ja. Das äußere Wachstum ist, mein Auto wird größer, noch ein größeres Haus und ich kaufe mir noch alle Nahrungsergänzungsmittel, damit ich anstatt 97, 105 Jahre alt werde. Was weiß ich, ob das stimmt. Keine Ahnung, kann man so schlecht nachprüfen. Und dieses Getriebensein von, ich muss mich immer weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln. Wenn ich das nicht tue, bleibe ich stehen. Aber das Gefühl ist ja, alle anderen entwickeln sich ja unglaublich schnell weiter und ich muss irgendwie hinterherkommen. Ich habe eine 17-jährige Tochter. Und die ist natürlich total getrieben von dem Markt auf Social Media, der ihr vormacht, alle anderen entwickeln sich unfassbar schnell weiter. Also unglaublich schnell. Ich muss hinterherkommen. Und jetzt sagt der, unser Berater da, liebe Grüße an Joachim, komm doch mal zur Ruhe. Setz dich doch mal hin und mach mal nichts. Wachstum entsteht in der Stille. Und das ist ja der andere Aspekt.
Ja, da gibt's ja so dieses, was wurde eigentlich aus Lifelong Learning, ne? Also Lifelong Learning war ja, wir dürfen nichts verpassen. Aber in vielen Punkten gibt es so Parallelgesellschaften, also die einen sollten noch mehr lernen, auf der anderen Seite ziehen da welche hinfort, wo ich gar nicht weiß, ob die jemals so viel Learning brauchen. Also was zur Hölle lernen da manche und vor allem für was? Also da denken wir also, hey, mach doch erstmal was Gescheites, versuch doch einfach mal, was mit diesem Gelernten zu machen. Und da ist teilweise das Lernen, glaube ich, Selbstzweck. Also ich sehe da manchmal kein Ziel drin.
Aber ist das vielleicht sogar die Lösung, dass das Wachstum, und also ich setze das mal gleich mit persönlicher Entwicklung, gar kein Ziel braucht, sondern dass man das nur für sich selbst macht, ohne reicher und berühmter und schöner und älter zu werden, sondern ist das nicht eigentlich die schönste Form des Wachstums, die bedingungslos ist und die ziellos ist, die einfach nur dazu dient, für mich selbst irgendwie mehr Erkenntnis zu gewinnen und für mich selbst irgendetwas, was auch immer, was gar nicht so nach außen strahlt, für mich selbst zu wachsen? Das ist doch eigentlich ein schönes Ziel, oder?
Ja, ich frage mich nur immer, von wem sprechen wir jetzt gerade? Also wenn das so ein intellektueller Ansatz ist, da gebe ich dir voll und ganz recht. Also der Bücherwurm oder der Spezialist oder der Nerd oder der Sammler, ja, da verstehe ich das. Aber für viele ist es ja irgendwie die Suche nach dem Glück. Und die Zahlen zeigen ja, dass viele trotz dieser ganzen Maßnahmen wirklich glücklich werden. Und ist eigentlich nicht Glück die Antwort auf dieses Wachstum. Was bringt mir dieses ganze Wachstum, wenn ich am Schluss nicht glücklich bin? Also diese Form von Unglück trotz Wachstum.
Trotz oder wegen vielleicht.
Ja, ist doch verrückt. Und da frag ich mich dann doch, ist nicht eigentlich Glück das höchste Gut? Oder Freude? Oder Zufriedenheit?
Vielleicht Zufriedenheit, ja. Mag sein.
Und kann man dorthin überhaupt wachsen? Das ist die Frage. Also braucht es überhaupt Wachstum, um dorthin zu kommen? Oder,
oh, jetzt, ja, wir drehen nochmal die ganz große, fliegen, heben nochmal ab und machen die ganz große philosophische Runde. Weil ist Wachstum vielleicht sogar hinderlich für das Finden von Zufriedenheit? Mhm. Weil das ist ja, wenn ich wachse und es muss immer weitergehen, dann bin ich ja permanent in Bewegung,
und
um nach mehr zu suchen. Und ich bin ja nie angekommen dann.
Ja.
Oder ist das, es ist viel schöner, mal irgendwo angekommen zu sein und zu sagen, jetzt ist doch mal gut, jetzt reicht's mal. Jetzt dreh mal ein bisschen runter den ganzen Pegel hier und wir freuen uns darüber, was wir haben.
Ja, es gibt das so schön. Also die deutsche Sprache ist echt eine Philosophensprache. Man sagt auch, da ist jemand über sich hinausgewachsen. Mhm. Und ist es nicht teilweise sogar der Aussteiger? Ne? Also der sagt, ich lasse das alles hinter mir, euer Zirkus. Also und dann muss man sich fragen, was ist ein Modell für ein KMU, ja? Wenn man das als Mensch versteht, als Person, ist es die kleine Landbäckerei, die sich nicht wirklich lohnt, aber jeder so am Ende des Monats zufrieden rausgeht, der sagt, ja, es war jetzt nicht der beste Monat, aber ich habe kein Geld verloren, alles ist bezahlt.
Ja, da spricht der romantische Michael, aber es gibt sie nicht mehr, weil...
Schade.
Weil die, ja, es gibt sie. Also hier und da gibt es sie noch, ja. aber den Bäcker, der von seiner eigenen Händearbeit alleine leben kann, den gibt es ja kaum noch, weil da kommt eben der effiziente Großbäcker und bietet das Brötchen für die Hälfte an. Das schmeckt nicht ganz so gut, aber es ist auch okay.
Ja.
Und da sind wir im Gesamtsystem wieder, dass wir natürlich Menschen haben, die möchten gerne ihr Geld oder müssen ihr Geld für die Hälfte für die Miete ausgeben und dann bleibt für das Brötchen dieses Handbäckers nicht mehr so viel über. Also da drehen wir uns so ein bisschen
also in, ist für im mich Wirtschaftssystem. Aber ein Fazit, da arbeitet das System aber gegen das Glück.
Außer in Bhutan.
Ah.
In Bhutan, ich glaube, das ist das einzige Land der Welt, dass das Glück der Menschen in die Verfassung geschrieben hat.
Ja.
Und der das auch misst, wirklich. Verrückt, ne? Und das ist nun wirklich kein besonders reiches Land. Und die sagen aber, ist doch alles egal. Was nützt uns das, wenn die Menschen, für die wir den ganzen Hokuspokus hier machen, aber gar nicht glücklicher werden? Mhm. Und da kommen wir zu so absurden Themen, dass Deutschland eins der eher unglücklicheren Länder ist, obwohl die drittgrößte oder viertgrößte Wirtschaftsnation und eins der reichsten Länder. Und trotzdem werden wir damit nicht glücklicher. Ne?
Ja, das mit dem reichsten Länder ist auch so ein... Ja, also sagen wir mal auf dem Papier reichsten Länder. Da sind wir wieder bei diesem, was wir vorhin erwähnt haben. Mhm. Wo ist das Vermögen? Wo ist es geparkt? Ja. Also wenn ich höre, wie viel Geld angeblich hier auf Konten liegt, dann frage ich mich, wo wäre in der Realwirtschaft besser aufgehoben, dass es arbeitet, in alle mehr davon. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir sagen können, wir haben die große Lösung für Wachstum nicht gefunden.
Komisch.
Aber wir haben zumindest rausgekriegt, was wesentlich ist für einen einzelnen Menschen zu wachsen. Und am Schluss kam man komischerweise aufs Glück.
Und besser können wir die kleine Vorurlaubsfolge hier auch nicht schließen. Und uns bei all denen bedanken, die es ausgehalten haben, unseren kleinen philosophischen Exkurs hier sich eine Stunde anzuhören.
Aber sei euch versichert, es ist so wir, weil wir nicht geskriptet sind. Aber das ist ja gerade die große Freude daran. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Geschmack. Und wir hören uns dann wieder in ein paar Wochen. Bleibt uns treu und teilt uns. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne auf LinkedIn. Da findet ihr den Dr. Ingo Maikraf und meine Wenigkeit, den Michael Neukirchen.
Und wir wünschen uns allen noch einen wunderbaren Sommer, euch und uns, dass das Wetter ein ganz klein bisschen besser wird, als es jetzt gerade ist. Ich fahre am Montag in Urlaub, Michael, du glaube ich auch, ne?
Ja, du bist
auch die nächsten beiden weg am Wochenende. Und dann sehen wir uns und hören uns so Mitte oder Ende August wieder und wir freuen uns auf euch.
Alles klar. In diesem Sinne, findet das Glück. Wachst nicht so hoch und bleib tapfer.
Alles Liebe, alles Gute, bis bald.
Hallo?
Hallo? Nehmen wir nicht auf?
Nee, mein Rechner ist gerade ausgegangen. Warum geht er in Standby, um Gottes Willen?